Ja.
Was du machen musst, wenn ich rede, musst du den Mund halten.
Die Werder-Raute, der Werder-Stammtisch. Ein Podcast von Fans für Fans mit Schreihals, Stefan, unser Fußballlehrer Kalle, Pansky und Sammy Papa. Viel Spaß beim Hören.
Herzlich willkommen. Hier ist die Werder-Raute, dein Fußballstammtisch. Wie soll es anders sein? Neue Woche, neues Glück. Es liegen wieder 3 Punkte auf dem Fußballplatz herum. Und wer greift sich die? Das werden wir gleich klären. Mit unserem Gast, den wir heute hier auch wieder einfliegen lassen haben. Ich hoffe, er hatte Zeit gehabt, denn es ist ja Karnevalszeit. Aber sagen wir mal ganz kurz, hallo. Hello nicht, das ist ja der andere Verein da. Kölle Alaf, hallo Erik.
Ja, moin moin und Alaf, vielen Dank für die Einladung. Genau, Alaf ist das richtige Wort in Köln. Hello sind die anderen, die in der zweiten Liga spielen, wir sind ja erste Liga.
Und wieder. Bei Werder Bremen.
Wieso, seit wann spielt Mainz in der zweiten Liga? Oder doch nicht.
So, jetzt machen wir mal weiter. Ihr habt ihn schon gehört. Ja, der Schreihals ist wieder voll im Gange. Er freut sich wieder mal so einen Verein, da wo er mitreden kann. Er kann zwar nicht über Kölsch reden, aber er ist da und trinkt ganz normales alkoholfreies Bier. Hallo, Carsten.
Moin.
So, eigentlich hatten wir das Dreigestern vorausgesagt, aber leider Gottes habe ich jetzt den Bauern anzusagen. Ja, hallo. Sammy, der kommt ein bisschen später, aber er ist nachher da für euch. Und natürlich die Jungfrau vom SV Werder Bremen von der Werder-Raute. Hier ist sie, hier ist Pansky, hallo.
Moin.
So, und wer ist der Prinz? Der Prinz
Der Prinz, genau.
Der Prinz ist hier, mein Name ist Stefan. Ich darf euch ebenfalls herzlich willkommen heißen, hier bei der Werder-Raute, bei der Folge 280. Und bevor wir loslegen, habe ich es letzte Woche angekündigt, wir trinken erstmal einen Schluck Kölsch.
Prost. Nee, die Pissbrühe, nee. Trinke ich nicht. Nee.
Also hol ich meinen Becks raus.
Ja, so Prost. Ja, hier. Ich sag mal Prost.
So, Leute, also, es ist wieder eine Zeit gewesen, letzte Woche.
Eins würde ich gerne noch kurz einwerfen, also noch mal kurz Erik vorzustellen. Er ist vom Podcast trotzdem hier, wo auch vorher Reik und Dennis ist, die beiden konnten nicht, also haben wir diesmal Erik da. Habe ich richtig wiedergegeben, oder?
So in der Art, ja, genau. Also Reik und Dennis sind beide verhindert heute und dann haben, ja, wurde ich gefragt und habe die Einladung dankend angenommen und vertreten auch immer regelmäßig gerne den Trotzdem hier Podcast in unterschiedlichen Formaten.
Ja. Wir haben gespielt, alle Mann, auch der FC Kölle, am Samstag, 22.11.2025, 18.30 Uhr, ein Abendspiel, ein Flutlichtspiel und das in Kölle. Erik, FC Köln gegen Eintracht Frankfurt, was ist da los gewesen?
Eine ganze Menge. Leider Gottes liegen uns die Abendspiele diese Saison nicht so. Also es war jetzt, glaube ich, schon das dritte oder vierte Abendspiel, was der FC hatte und hat noch keins gewonnen. Das ist ein bisschen schade. Ich glaube, ihr wünscht euch jetzt alle, dass das Spiel am Samstagabend in Bremen stattfinden würde.
Normal, ja.
ja, der FC ist eigentlich super in das Spiel gestartet. Nach 4 Minuten in die schweigende Menge rein des 1:0 geschossen. Nach einem tollen eröffnenden Pass von Florian Kainz auf Ragnar Arre, der so einen halben No-Look-Pass zurück zu Kaminski gespielt hat und der den Fehler, den Zetterer, den ihr wahrscheinlich auch noch sehr gut kennt, ausgenutzt hat. Okay. Zetterer kam raus, man kennt ja die Faustformel, läuft der Torwart raus, muss er einen Ball haben.
Genau.
Hat er nicht gehabt und dann konnte Kaminski den schönes lange Eck schlänzen. War noch eine kurze Abseitsprüfung, sodass die Frankfurter Fans das Trömmelsche zweimal hören durften. insofern, danach hat der FC anscheinend aus der Derby-Pleite in Gladbach gelernt und hat sich mal ein bisschen zurückfallen lassen und die Frankfurter das Spiel machen lassen. Was total clever war, weil damit hatten die Frankfurter nicht gerechnet und haben eine tiefstehende Kölner Mannschaft angelaufen. Aber man hat immer wieder zwischendurch die individuelle Qualität gemerkt. Die kamen da schon zu einigen Chancen Und hatten ja insbesondere Johnny Burkhardt hatte Marvin Schwäbe schon ein, zweimal getestet. Ja, und irgendwann kam natürlich das, was kommen muss, der Ausgleich und wie er auch kommen muss durch den Standard. Der FC ist die bundesweit, nee, europaweit in den Top 5 liegen schlechteste Mannschaft nach Standards in der Verteidigung.
Also brauchen wir Standards.
Ihr braucht Standards, also ganz ehrlich, geht in den 16er rein, der FC hat ligaweit die meisten Elfmeter kassiert, 4 Stück bisher, hat 2 direkte Freistoßtore kassiert und der Rest waren dann Ecken und so ist es halt auch hier passiert. Da kam eine Ecke dann rein auf den kurzen Pfosten und Theat hat den Ball dann mit dem Hinterkopf unhaltbar ins Tor gesetzt und ja, das ist natürlich dann bitter, ne? Wenn du immer wieder nach Ecken irgendwie solche Gegentore bekommst. Und dann kommt noch ein individueller Fehler in der 45 plus 6. Anstelle, dass die den Ball richtig knallhart nach vorne raushauen, kurzer Abstoß vom Fünfer und dann klein hinten rausspielen wollen. Ja, da knallt das Ding nach vorne und der Schiri pfeift zur Halbzeit. Der FC vertändelt den Ball, erster Schuss aufs Tor, wird noch von Schwäbe wunderbar pariert, aber im Nachschuss ist dann Modahut da und ja, macht es 2-1 zur Halbzeit zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Der FC kommt gut aus der Pause, hat eine Riesenchance, macht die leider nicht rein und dann kommt die 60. und 63. Minute, ein Doppelpack von Johnny Burkhardt und eigentlich dachten alle, die Messe ist gelesen, der FC liegt 4-1 hinten. Doch dann kam das, was der FC diese Saison schon mehrfach gezeigt hat, hat in der Offensive extrem stark gewechselt. Thielmann, der sein erstes Spiel nach der Verletzung hatte, ging raus. Dafür kam Said Elmalla rein und Dredd Schmid leider verletzungsbedingt ausgeschieden. Also Innenverteidiger, dafür kam Florian Kainz, den ihr ja auch wahrscheinlich noch kennt, rein. Und das hat dann für neuen Schwung gesorgt und so ab der, sag mal, 70., 75. Minute hat der FC Eintracht Frankfurt mehr oder weniger an die Wand gespielt. Die Eintracht kam zu kaum noch zu Abschlüssen. Dann gab es nochmal einen Wechsel mit Bülter für Ache und Waldschmidt für Hüseyin Basic und damit war dann die komplette Offensivabteilung, die der FC im Kader hat, auf dem Feld. Und hat dann in der 82. Minute war es, glaube ich, den 4-2-Anschluss gemacht, dann ist das Müngersdorfer Stadion quasi wieder erwacht. Und dann Elmalla hat einen Innenpfostenschuss, der unglücklicherweise rausgesprungen ist. Luca Waldschmidt macht in der 94. Minute noch das 4-3 und zu dem Zeitpunkt waren dann immer noch 4 Minuten zu spielen. Aber da sieht man dann auch die Abgebrühtheit eines Champions League-Teilnehmers. Das hat die Eintracht dann nachher trotz aller Nervosität in der Abwehr noch gut verteidigt bekommen und ging dann leider mit 3 Punkten und 4 Toren aus dem Spiel raus und der FC kann sich über einen guten Start und ein gutes Ende freuen und Potenzial ist von Minute 10 bis Minute 75 definitiv vorhanden, was man besser machen kann.
Ich muss aber eins kurz einhaken und ich mache es ja ungern, aber ich habe das Spiel ja gesehen, weil die Gegner interessieren mich ja immer, gegen den wir dann das nächste Mal spielen und ich muss sagen, hat der FC Köln ein bisschen mehr Luft gehabt und von der Zeit her hätte es auch 4-4 ausgehen können.
Ja, die Chancen waren da, definitiv. Ja.
Also 2 Dinge noch. Erstmal, hallo Sammy. Oh. Sammy ist da, aber noch nicht da. Okay.
Hallo, ich bin da. Hallo.
Guten Abend, Sammy.
Und zum Zweiten, also ich hatte selten, oder wir hatten selten einen Gast, der so viel über das letzte Spiel gesprochen hat. Allerdings bei dem Ergebnis 3-4 habe ich auch gedacht, das ist eine Eishockeypartie gewesen.
Dafür sind die Kölner ja bekannt, diese Saison. Ne? Also es fallen ja immer viele Tore beim FC. Genau. Das ist ja selten, dass mal nur 1-0 oder 2-1 ist. Was der FC die Saison schon mehrfach gezeigt hat, ist hinten raus, insbesondere in der Nachspielzeit, Tore schießen und dann nochmal für Spannung zu sorgen und natürlich attraktiven Offensivfußball zu spielen. Das ist ja so ein bisschen die Charakteristik auch vom Trainer schon vorher gewesen in seinem vorherigen Station in Paderborn. Und das setzt jetzt hier beim FC auch um.
Man muss sagen, dass der Aufsteiger FC Köln, der erste FC Köln, nach 11 Spielen ja gar nicht so weit unten ist, wie man dann so vermutet hat als Aufsteiger, muss ich ja sagen, auf Platz 10 aktuell. Und da kann man sagen, okay, ihr habt mal einige Spiele gewonnen, oder?
Ja, definitiv. Wir haben einige Spiele gewonnen und wir hatten halt auch Gegner dabei, die wir, wo man eigentlich jetzt nicht davon ausgeht, dass der FC das Ding direkt gewinnt. Ne? Also der erste Spieltag in Mainz hat der FC, auch wenn es nur 1-0 ist, aber da schon sehr überraschend gewonnen.
Okay, ja, schau dir an, wo Mainz jetzt ist.
Ja, okay, jetzt kriegt man nur so eine kleine Wertung rein. Auch das 3-3 gegen Wolfsburg, ne? Das war ja auch so ein Harakiri-Spiel vom FC, wo die irgendwie 14 Minuten Nachspielzeit hatten. Und in der Nachspielzeit schießt Köln das 2-2, Wolfsburg das 3-2, Köln das 3-3. Also natürlich hat das jetzt eine andere Wertung, aber du hast auch einen 4-1-Sieg gegen Freiburg zum Beispiel zu Buche stehen oder einen 1-0-Sieg in Hoffenheim. Deswegen, also es ist schon definitiv ein bisschen was geschehen in Köln. Es ist eine große Aufbruchsstimmung, die nicht durch den Aufstieg erzeugt wurde, sondern durch die Transfers, die der FC gemacht hat. Und da sieht man, dass da jetzt nach anderthalb Jahren, drei Transferperioden ohne Spielerzuwachs, da jetzt was passiert ist und dass jetzt mal wirklich ein Umbruch stattgefunden hat.
Mehreren Dingen, ja, ne? War ja beim Trainer. Also ich denke mal, das hat auch viel mit dem neuen Trainer zu tun, oder?
Aber lasst uns doch das dann im
reden. Das wird lustiger, wenn da mal ein bisschen mehr Luft hat, weil das ist ja Kölscher Jung, der ist das gewohnt, eigentlich in der Karnevalssaison Session durchzuackern, aber auch ein Kölner, der kippt mal oben und braucht mal wieder einen Kölsch und deshalb lassen wir ihn erstmal einen Kölsch trinken. Hm. Wir sprechen jetzt über, ja, eigentlich gar nichts mehr, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich eigentlich gedacht habe, ja, unser Ex-Trainer Ole Werner mit Leipzig gegen Bremen.
Ja, Carsten. Lass mal Kalle zu Wort kommen, oder?
Ja, oder ja. So, genau. Zum Abkühlen.
Ja, moin, liebe Freunde. Ich dachte mir, bei der Besprechung vom Spiel gegen Leipzig kommt der Kalle mal aus der Dose, weil wir ja gegen die Dosen gespielt haben. Ich versuche es kurz zu fassen. Ich fand, unser Spiel hat auf jeden Fall gut gewirkt in den ersten 60 Minuten, wobei ich auch sagen würde, wir waren definitiv von Anfang an auch unterlegen, sowohl spielerisch als auch in jeder anderen Hinsicht. Deswegen war auch das 0-0 lange Zeit eher glücklich, aber trotzdem musst du ja natürlich gegen Leipzig auch erst immer so verteidigen können. Ne? Spiel war für mich aber auch dann teilweise so langweilig, dass ich dachte, das Interessanteste sind ja die Tauben auf dem Platz. Ja, das 1-0 war natürlich dann wirklich sprichwörtlich auch dann der Dosenöffner für Leipzig. Ich glaube einfach, dass das auch so eine individuelle Aktion ist, die bei uns zwar auch viele können, aber teilweise keiner so richtig es herausgefordert hat. Ne? Ich finde, dass wir wirklich gezeigt haben, dass wir gut mithalten können. Erste Halbzeit ein gutes Ergebnis erzielt mit 0-0. In der zweiten Halbzeit halt dann besser gespielt und trotzdem halt dann zwei Gegentore bekommen. Aber ich finde, das ist jetzt kein Beinbruch. Wir haben das nach unseren besten Möglichkeiten versucht und haben auch, finde ich, lange Zeit gut gegengehalten. Aber bei der individuellen Klasse, ne, da machst du auch teilweise dann auch nichts. Also es ist ja auch dann das 2-0 war ja auch clever gemacht von Schlager, ne, gegen Pieper. Also zuerst dieses bisschen wegdrücken und dann eben den entscheidenden Moment diesen Raum haben, um dann halt einen sehr, sehr schönen Drehschuss zu machen. Ne? Also das habe ich bei uns auch nicht so gesehen. Also wir haben uns zwar viel Kampf, aber wenig Klasse und das hat Leipzig gehabt. So, das ist etwas, wo ich aber sagen würde auch, wir haben viel daraus gelernt und ich glaube, gegen viele andere Gegner aus der Bundesliga können wir mit diesem Spiel absolut mithalten oder sogar dominieren. Vielleicht ein kleiner Lichtblick. Ich fand auch den Einsatz von Top, auch wenn er oft die Bälle verloren hat, sehr schnell verloren hat, fand ich aber trotzdem nicht schlecht, weil er hat sich auch manchmal gut durchsetzen können. Man muss ja auch sagen, in den wenigen Aktionen, wo es dann gut lief, er hatte ja auch teilweise dann direkt 3-4 Leipzig-Spiele um sich herum. Also das war wirklich nicht einfach für ihn. Mio Backhaus, finde ich aber auch, war überragend in den Aktionen, hat ja lange Zeit auch das 0-0 für uns gehalten. Wo ich lange Zeit so ein bisschen gehadert habe mit der Leistung, war für mich Schmied. Also das, ich finde, in der ersten Halbzeit konntest du halt sehen, dass wir wenig Druck nach vorne machen konnten, weil er sowohl die Bälle nicht gut weitergab, als auch die Bälle zu ihm nicht gut kamen. Also das war so für mich das Zünglein an der Waage. Und das hat man deutlich gemerkt in der zweiten Halbzeit, dass es besser lief. Und von daher war es dann auch für uns deutlich nach vorne besser, auch in der zweiten Halbzeit. Wegen halt, weil Schmied dann die Bälle auch besser verteilte und gleichzeitig selber auch besser versorgt wurde mit Bällen. Ja, ich glaube, das war's für mich soweit. Ich melde mich gleich nochmal dann zum Vorbericht gegen Köln.
Also, ich sehe es ein klein bisschen anders. Ich fand schon in der ersten Halbzeit, wenn die Offensive ein bisschen mehr gebracht hätten oder hätten bringen können. Also bei uns fehlte die Offensive, aber sonst so das Durchsetzungsvermögen vorne. Aber sonst denke ich, das habe ich zu meinen Jungs dann auch zu Hause gesagt, im Gegensatz zu den anderen Jahren sieht man in dieser Saison immer mehr, dass wir richtig gut mithalten können, auch gegen viel besser besetzte Mannschaften. Also ich fand, wir haben gut mitgespielt, wir haben das defensiv sehr gut gemacht. Eine eben nur das nach vorne. Also sobald wir in deren Hälfte kamen, ja, da fand dann nicht mehr so viel statt. Ja, aber sonst haben wir das ja eigentlich gut gehandelt, fand ich.
Also das Spiel ja so im ganz Großen und Ganzen, aber natürlich hat das sehr gut gemacht. Unser Torwarttrainer, der in der 76. Minute vom Trainer, sag ich schon, vom Schiedsrichter eine gelbe Karte gekriegt hat.
Also ich habe das Spiel ja nicht gesehen, weil es wieder ein Datsenspiel war. Aber die Zusammenfassung, die ich so gesehen habe oder das, was ich so mitbekommen habe, muss ich sagen, ich fand jetzt nach 45 Minuten 0-0 eigentlich eine starke Leistung. Wir reden hier von RB Leipzig, die, wie gesagt, gegen Bayern und das letzte Spiel gegen Hoffenheim, glaube ich, verloren haben, ansonsten nur gewonnen haben. Also die haben eine individuelle Klasse, die halt doch noch mal deutlich über der von Werder ist. Und da fand sich jetzt das 0-0 nach 5 sehr gut. Und ja, es gab da, also das, was ich gesehen habe, schon noch die eine oder andere Chance. Aber natürlich, ja, hat sich dann halt vom Ex-Schalke, oh, Dengo, wie heißt der? Oder der Junge, der ist 1-0.
Quadrago?
Ja.
Quadrago, oder wie der heißt, ja.
Quadrago, oder ja. So ähnlich.
Der und dann dem Schlager, das waren also dieser Weitschuss halt dann von dem Jungen und dann halt vom Schlager, der keine Ahnung, dieser Abstauber, den er da so kurz vor
aus der Drehung, ja
macht. Das sind halt schon super Einzelleistungen gewesen. Natürlich will ich nicht mit Spielern in Leipzig, hat das ganze Spiel gut gemacht. Amüsant war halt wirklich oder wir haben ja bei uns ja immer mit 3er-5er-Abwehrkette gespielt haben und Steffen eigentlich ein Viererketten-Verfechter ist und genau in dem Spiel andersrum war.
Ja, wir haben so ein bisschen eine verkappte Fünferkette gespielt. Also.
Ja, das war halt ein bisschen amüsant, das zu sehen, aber es war halt auch das jüngste gegen das zweitjüngste Team in der Bundesliga dort, das
gespielt hat. Und was ich offensiv meine, das sieht man genau an der Szene mit Cuadrado und unsere Abschlüsse. Cuadrado dreht sich, legt sich den auf seinen schwächeren Linken und haut den in den Winkel. Und zwei Jungs von uns, ich meine Schmied und ich glaube, Stay war das, schießen auf die Mitte des Tores mit ihrem guten Fuß. Ne? Und also wo wir zwei Schusschancen hatten außerhalb des 16ers.
Wo ich auch noch was sagen will, die Schiedsrichterleistung fand ich okay. Und alle diese Szenen, die dann nicht zum Elfmeter oder sonstigen geführt haben, fand ich richtig, weil ich diese kurze Beinberührung jetzt nicht auch für uns gepfiffen haben. Also dieses, wo, ich weiß gar nicht, welche Seite, aber einmal war es ja mit Koulibaly und dann war es gegen, was, nee.
Ah, bei wem war das noch? Stimmt. Dachte ich auch eher,
diese Kleinigkeit möchte ich an sich nicht gepfiffen, egal ob für uns oder gegen uns. Deswegen fand ich eigentlich die Schiedsrichterentscheidungen alle okay. Also
man konnte mal nicht meckern über ihn.
Ja, und man gibt noch oftmals Themen, wo man über Schiedsrichter meckern, aber da fand ich, war es okay. Also das da konnte ich mit allen Entscheidungen so mitgehen.
Ja, also ganz. Stimme ich dir ganz zu.
Ja, was hat denn unser Lieblings- oder mein Lieblingstrainer, der jetzt ja die Vertretung für unseren Haupttrainer ist mittlerweile, herzlichen Glückwunsch übrigens für die bestandene Prüfung. Ja, was hast du da gemacht in der Zeit? Hast du wieder Leute umgelegt oder hast du dann halt vom Fernseher gehangen und hast gesagt so oder vom Radio, Werder-Spieler, so geht's nicht, ich komme vorbei, keine Sorge.
Ich habe mir einen Teil auf jeden Fall angeguckt, bis zum ersten Tor und dann habe ich leider abgeschaltet.
Also dürfen wir dich eigentlich noch Sammy nehmen oder müssen ich jetzt Coach nennen?
Nee, ihr dürft mich noch Sammy nennen. noch dürft ihr mich Sammy nennen.
Der lachende Coach.
Genau. Ja, wie gesagt, zum ersten Tor habe ich mir angeguckt und ja, wie gesagt, RB hat ja ganz schön gedrückt und wir konnten froh sein, dass wir in der ersten Halbzeit nicht schon ein Tor kassiert haben, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ne? Also so oft, wie die bei uns im Tornähe waren. Ja, und dann kam das 1-0 von, keine Ahnung wie er heißt, hier von unserem neuen Nationalspieler, der jetzt auch leider verletzt ist. Ja, und dann habe ich abgeschaltet. Ja, dann habe ich dann abgeschaltet, weil ich dachte, ja, kann ich hier nicht weitergehen. Und ja, das ist ja 3-0 leider ausgegangen, ne?
Nee, 2-0.
2-0?
2-0. Ich weiß nicht, bei welchem Verein noch zugeguckt hast oder so. Nicht mal bei uns. Aber was ich
hast du wieder Hannover dann geguckt oder was?
Ja, wahrscheinlich.
Sammy, ist das nämlich auch schon ein Dorn im Auge, dass eigentlich, ja, und es war nur geliehen, aber Boniface ist wieder in der zweiten Halbzeit erst ganz spät gekommen ist?
Es hat das was, auch was ich nicht so verstanden habe, weil ich glaube, so ein bulliger Stürmer eigentlich uns gut getan hätte. Aber andererseits muss man auch sagen, Top hat es jetzt nicht so schlecht gemacht.
Also ich Top hätte also Gül drin gelassen und hätte da Top herausgenommen so und hätte das anders irgendwie geregelt, aber nicht so. Vor allem zu spät, viel zu spät.
Ja.
Aber wie gesagt, mit dem 2-0 gegen Leipzig kann ich leben. Also das,
Ja.
Also. Und ich sag mal, man muss wirklich sagen, auch Mio Backhaus, sensationelle Leistung. Also an den zwei Toren konnte er dann auch nichts.
Ja, der war gut. Das zweite Jahr, da hat er ein bisschen was, das zweite schon. Also da hat er ein bisschen mitgewirkt.
Das ist aus der Entfernung, der Drehung, da reagierst du nicht mehr so.
Ich weiß, dass du kein Backhaus-Fan bist, aber ich finde, er macht es immer besser, wird auch immer präsenter im Tor. Also das, was man am Anfang der Saison noch ein bisschen ihm Vorwurf machen konnte, ist weg.
Ja, wie kommst du darauf, dass er kann?
Also ich muss da, ja, oder antworte du erst, Stefan.
Wie kommst du darauf, dass ich kein Backhaus-Fan bin?
Du bist doch der Karl-Heinz-Ultra.
Ich gehe jeden Tag ins Backhaus und hole mir mein Brot.
Ja.
So, aber ich muss natürlich sagen, Erik, hast du das gesehen eigentlich, unser Spiel?
Nee, habe ich leider nicht gesehen. Ich habe danach das St. Pauli-Spiel geguckt und war im Stadion am Millerntor und deswegen konnte ich das Spiel vorher nicht sehen.
Okay, also was nehmen wir denn jetzt da raus aus diesem Spiel, dass wir jetzt halt mal einmal wir haben uns ja letzte Woche, Erik, das auch weißt, wir machen das nicht regelmäßig, aber ist der Ex-Trainer von uns gewesen, der Ole Werner, und wir haben gedacht, okay, ja, sie sind gut drauf, aber sie haben ja noch Champions League vor sich. Und sind denn da so ein bisschen am Stolpern, habe ich gedacht, so, es könnte was werden, wenigstens ein Unentschieden.
Ja, und dann hast du mitbekommen, dass du gar kein Champions Spiel, gell?
Und dass du überhaupt nicht Europa Cup spielst.
Nein, Entschuldigung, ich habe mich vertan. Ja, sorry. DFB-Pokal, sorry. Ja. DFB-Pokal. Verzeihung. Es war eine Nummer zu groß. Ja, habt ihr noch was zu sagen zum Spiel?
Ja, also wie gesagt, also das mit Backhaus, ich hatte ja vorher auch gesagt, dass Hein drin sein sollte. Also,
ich bin der Einzige hier, der an ihn geglaubt hat, an Bio.
Ja, und ich muss jetzt sagen, also ist absolut zu Recht drin und keine Diskussion. Braucht man gar nicht mehr drüber diskutieren.
Okay, dann fahren wir dieses ganze Schiff Bundesliga in den 12. Spieltag. Und dort spielen wir natürlich an einem wunderschönen Samstag, 15.30 Uhr, ja, wie soll es anders sein, gegen den ersten FC Köln zu Hause in Bremen. Da sagen wir doch mal ganz kurz und bündig zu Erik, Köller Alarv kannst du dir sparen. Das Lied wird nicht gespielt bei uns. Bei uns gibt es die Torhymne ganz anders. Hast du da ein bisschen Panik, dass ihr da untergeht?
Nö. Ganz ehrlich, nee. Also,
danke für das Gespräch.
Nein, also ich glaube nicht, dass der SC Köln diese Saison irgendwie untergehen wird. Das hast du ja auch im Pokal gegen die Bayern gesehen, wo der FC auch gegengehalten hat, auch die Bayern vor ein paar Aufgaben gestellt hat. Natürlich kann es sein, dass der FC das Spiel nicht gewinnt oder auch nicht unentschieden spielt.
Das meinte ich auch. Ich meinte nicht untergehen generell. Ich meinte das Spiel gegen Bremen.
Ja, nee, ich meinte auch das Spiel gegen Bremen. Also untergehen sehe ich dann immer so einen Kantersieg, verstehe ich das. Oder genau, dass das so 3-4, 5-0 ist oder ein 7-1, das Ergebnis hatten wir ja auch schon.
Ja, haben wir auch hier. Unser Fußballlehrer Kalle, der tippt 4-2 für Bremen.
Ah, okay. Das war doch damals irgendwie zu Corona-Zeiten. Da haben wir doch euch 6-1 gewinnen lassen. Damit seid ihr an unserer geliebten Nachbarstadt vorbeigezogen. Irgendwas
genau,
war
da was sagen, ne? Da sind wir nicht abgestiegen. Stand ich vor dem Stadion. Kann ich mich noch gut dran erinnern.
Irgendwas war da, habe ich auch noch in Erinnerung. Nee, ich glaube, so ein Spiel auf Augenhöhe. Die Tabelle lügt ja bekanntlich nie. Und deswegen glaube ich, dass sich beide.
Die wahre Tabelle oder die normale Tabelle?
Ich kenne die wahre Tabelle jetzt nicht auswendig, habe ich mir nicht angeguckt, aber ich sag mal, die Tabelle, die wir gerade vor uns sehen, 9. gegen 10. und ja, ich glaube, es wird ein Spiel auf Augenhöhe und ich weiß nicht, kann Bremen schlecht einschätzen, wie die in der Defensive sind, aber wenn die Offensivqualitäten vom FC, wenn die Offensive ins Rollen kommt mit ihren schnellen Spielern über den Flügeln und den beiden Stoßstürmern, dann wird das auch Aufgaben für die Werder-Abwehr werden, bin ich ziemlich sicher.
Da mache ich mir dann wegen den schnellen Außenspielern eher bei unseren linken defensiven Seite Sorgen. Ja. Weil Friedl nicht der schnellste ist und auf links irgendwie nicht das beste Stellungsspiel hat.
Ja, das ist Problem, das Luxusproblem, was wir gerade haben, dass wir zu viele gute Innenverteidiger haben und jetzt der Kapitän halt aus der Innenverteidigung da links außen jetzt spielen muss. Und das ist nicht so seine Paradedisziplin.
Genau, genau.
Aber ich würde sagen, wir lassen erstmal Kalle zum Wort werden. Ihr könnt euch jetzt alle mal zurücklehnen. Wie ich gerade sehe, sind das 5 Minuten 53. Also jetzt viel Spaß.
Was?
Ja, kommen wir zur Berichterstattung, Vorbericht gegen Köln. Ich finde, Köln ist eine gerade der positiven Überraschungen. Einerseits kann man auch vielleicht sagen, sie treten halt so auf, wie viele Aufsteiger auch auftreten. Erstmal so ein bisschen frech und überraschen dann so ein bisschen auch viele Gegner in der Liga. Sie waren natürlich jetzt in den letzten Wochen nicht unbedingt sehr erfolgreich, gegen Frankfurt verloren, gegen Gladbach verloren, gegen Bayern, dafür aber auch dann wirklich einen schönen Sieg gegen Hamburg, vielleicht ein bisschen zu deutlich, aber trotzdem am Ende finde ich verdient und souverän. Was mir halt imponiert an der Mannschaft ist, dass Kwasniok als Trainer nicht unbedingt der Typ, mit dem ich super sympathisch, finde, aber man muss sagen, er hat einen relativ guten Kader, der auch sehr unterschätzt wird und weiß den auch sehr flexibel einzusetzen. Ja, also ich bin mal sehr gespannt, weil ich finde auch Horst Steffen ist sehr, sehr flexibel in dem, was er mit seiner Mannschaft und unserer Mannschaft macht und gleichzeitig Kwasniok auch. Und ich bin da gespannt, was gerade so beide dann von Anfang an so von der anderen Mannschaft erwarten, wie die rangehen werden. Und deswegen, ich glaube, es ist ein Spiel, wo es viele Überraschungen geben kann. Ne? Ich habe auch mal jetzt nochmal nachgeschaut und mir ein paar Spiele nochmal zusammengefasst angeschaut. Und es ist ja wirklich selten so, dass immer dieselbe Elf spielt bei Köln. Ja? Und das spricht dafür auf jeden Fall, dass da auch der Konkurrenzkampf in der Mannschaft groß ist, dass da auch das Level, das Niveau annähernd gleich ist. Ne? In meiner Wahrnehmung habe ich das Gefühl, dass er oft gerne eine Dreierkette spielen lässt, was ja auch eher für Offensive und dann halt mehr Präsenz im Mittelfeld spricht. Aber gleichzeitig aber auch sehr viel auch Geschwindigkeit auf den Platz bringt. Ne? Und das ist etwas, wo ich denke, das könnte ein sehr, sehr wildes Spiel sein, weil auch wir ja mittlerweile sehr viele schnelle und auch gefährliche Waffen haben. Ne? Also wir sind beides Mannschaften, wo ich glaube, da ist viel, viel Talent drin, da ist viel, viel auch Motivation drin. Ich stelle mich darauf ein, dass es ein tolles, wildes Spiel wird. Ich hau jetzt auch schon mal raus. Mein Tipp wäre jetzt hier so ein 4-2 für Werder, weil ich glaube, dass beide Mannschaften auch wild drauf losgehen werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass in der Anfangsphase vielleicht sogar viele Tore fallen werden. Da ist auch vielleicht dann ein bisschen die Tagesform abhängig oder auch sogar einfach mal das Glück, was man vielleicht an den Tag hat. Und wirklich, obwohl Köln vielleicht in den letzten Wochen nicht die super Erfolge eingefahren hat, ich traue denen wirklich was zu. Die können uns definitiv ärgern und wir wollen ja jetzt gerade auch versuchen, eher zu Hause zu einer Macht noch wieder zu werden und gleichzeitig auswärts dann doch mindestens zu punkten. Ne? Und auch wenn es das letzte Woche nicht gelungen ist, mit ein bisschen Glück hätte es in Leipzig auch klappen können. Ne? Aber hier in Bremen wollen wir erstmal jetzt dann doch zeigen, wer da her im Hause ist. Und das ist etwas, was Köln dann halt so ein bisschen in die Karten spielen könnte, im Sinne von, sie können uns ärgern. Ja, also ich stelle mich darauf ein, das wird schwierig. Und es gibt auch jede Menge Spiele, wo ich sage, also bei Köln, wo ich sage, die sind wirklich so gut, die können auch an einem guten Tag uns wirklich dann auch richtig, richtig Probleme bereiten. Ne? Von einem Bülter abgesehen, der wirklich für mich immer auch schon klasse war, also habe ich überall gerne gesehen, auch wenn ich immer denke, er spielt im falschen Verein. Kainz ist ja auch ein ehemaliger von uns, ne? Und wir wissen ja auch, wie gerne ehemalige Spieler gegen uns treffen. Das ist auch immer so ein kleines Problem. Ich mag sehr, sehr gerne Hüseyin Bajcic. Einer auch, wo man sagen kann, der hat jetzt auch lange Zeit den Verein so ein bisschen die Treue gehalten, selbst in den schlimmen Phasen. El Mala ist natürlich jetzt auch gerade so einer, der dann aufpoppt, wobei ich dann nicht so sicher bin, was das auf Dauer geben wird. In Köln sind sie ja leider auch sehr, sehr schnell damit, Leute sehr, sehr hoch zu loben. Ja, und das kann wieder auch sehr schnell nach unten gehen, da muss man mal abwarten. Ich würde auch sagen, jetzt gerade haben wir auch Köln jetzt so in der Phase, wo, wenn wir sie schlagen, sie dann auch langsam wieder so ein bisschen in eine Normalform kommen. Gleichzeitig, wenn sie jetzt aber gegen uns wieder gewinnen, sie dann weiterhin ihren so ein bisschen kleinen euphorischen, nicht Höhenflug, aber so ein bisschen den Flug auch weiter behalten können. Ja, weil ich glaube auch, die sind realistisch und die wissen ganz genau, ein Sieg in Bremen wäre überragend. Und die Chancen auf einen Sieg sehen sie, glaube ich, höher, als dass sie quasi jetzt sagen, wir sind traurig darüber, wenn wir da verlieren. Weil das ist jetzt auch dann eher das Normale, was passieren würde. Aber halt die Aussicht darauf, vielleicht 3 Punkte mitzunehmen oder sogar mindestens einen, die ist halt auch, finde ich, doch da. Ja, und deswegen, wir müssen aufpassen. Wir müssen halt gucken, dass wir die Chancen, die wir haben, nutzen. Ich würde auch vielleicht sagen, dass das ein Spiel ist, wo ich eher doch einen Boniface gerne sehen würde als einen Top. Auch wenn ich jetzt wirklich gegen Leipzig sein Spiel gar nicht mal so schlecht fand. Nur ich glaube einfach, dass ihn noch in solchen Spielen so ein bisschen die individuelle Klasse und auch die einfach auch die Stärken auch fehlen. Und deswegen also für mich ein Spiel, ich glaube, wir werden nicht groß rotieren. Puertas wird auf jeden Fall wahrscheinlich auch wieder spielen. Ich fand auch gegen Leipzig war der nicht schlecht. Ich glaube, Grühl werden wir wahrscheinlich in einer anderen Rolle sehen, weil der war ja fast linker Außenverteidiger gegen Leipzig, ne, damit wir auch ein bisschen breiter da stehen konnten. Das, glaube ich, werden wir hier nicht mehr sehen. Ich glaube, wir werden uns definitiv offensiver aufstellen und dann hoffentlich auch einfach über die besseren Kombinationen in individueller Klasse, die wir auch haben, finde ich, wir sind individuell schon ein bisschen stärker, dann das Spiel für uns entscheiden. Das wär's.
Ja, ich denke mal, er hat diese Sprachnachricht das geschickt, ganz einfach, damit er mal 5 Minuten reden kann, ohne dass der Stefan dazwischen geht.
Ich habe aber, lieber Kalle, du bist zwar nicht da, aber du wirst es sicherlich dann in der Aufzeichnung mitbekommen. Ich habe, während du gesprochen hast und Köln so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückbringen wolltest, sicherlich, mitgekriegt, dass der ein paar Säupse hatte, Erik. Nur mal zu dir. Was willst du dagegen setzen?
Also als allererstes muss ich ja sagen, dass es eigentlich viele, viele lobende Worte über den FC waren, war ich sehr begeistert. Dagegen setzen möchte ich eigentlich nur, dass wir mit unserer, ich hatte es ja eben schon mal gesagt gehabt, mit unserer Geschwindigkeit über die Flügel sehr, sehr, sehr gefährlich kommen können. Und dass wir halt, das hat er ja auch gesagt gehabt, mit dem Trainer einen haben, der immer für eine Überraschung gut ist. Der bringt jedes Spiel irgendwas anderes, was du halt nicht kalkulieren kannst. Und ja, El Mala, die Einschätzung teile ich nicht. El Mala ist ein Megatalent und El Mala wird einer werden, der in der Zukunft noch ganz, ganz viel für Aufsehen sorgen wird im deutschen Fußball. Der FC hat vor der Saison, ohne dass El Mala je ein Erstligaspiel gemacht hat, von Brighton bereits ein Angebot über 15 Millionen Euro bekommen. Und das bekommst du ja nicht für irgendeinen, der kein Talent hat. Und mittlerweile ist jetzt selbst Eintracht Frankfurt schon raus.
Aber in England sind auch die Preise explodiert. Das heißt, da kriegt schon der Busfahrer 1 Million.
Ja, das ist richtig. das ist richtig. Aber ich glaube trotzdem, dass unabhängig vom englischen Markt, selbst in Deutschland, der hat einen Vertrag bis 2030 ohne Ausstiegsklausel. Wenn den jetzt ein deutscher Verein kaufen wollen würde, nennen wir mal Dortmund und Bayern, die beiden Großen im Geschäft, ich glaube, sonst kann in Deutschland keiner mithalten, wärst du meiner Meinung nach irgendwo bei zwischen 45 und 50 Millionen Euro. Und das ist natürlich Geld für den 1. FC Köln. Das ist eine Investition in die Zukunft, wo du halt wirklich drauf bauen kannst. Und deswegen glaube ich, das ist das Einzige, was ich eurem Kollegen gerade so widersetzen würde. Ansonsten teile ich ganz viele Ansichten. Wird ein Spiel auf Augenhöhe, aber am Ende wird es der FC sein, der, glaube ich, ein Stück weit die
Nase vorn haben wird.
Ja.
Dann wollen wir mal ganz kurz zu den Direktvergleich kommen. 100 Spiele machen wir am Samstag gegen den ersten FC Köln im Bremer Weserstadion. 36 ging aus für den ersten FC Köln. 27 Unentschieden und 37 Siege hat Werder eingefahren. So, Carsten, was ist jetzt wirklich los? Machen wir jetzt wirklich einen Knaller da oder sagst du immer langsam, Stefan, ja, langsam schießen die Preußen und Karneval in Köln ist ja nun auch gerade, die sind bestimmt nicht ganz nüchtern und werden dann bestimmt so wie, ja, nicht lange enden, aber ja, Schießbodenformat.
Ja, aber oder? Was, jetzt musst du mir erklären, was ist Karneval?
Karneval ist eine sogenannte
ja, Halloween-Abart, ich weiß.
Kultur.
Nein, jetzt mal wieder jetzt
den Sachlichkeit.
Also ich glaube auch, dass ein Spiel auf Augenhöhe wird, was jetzt als Aufsteiger dann schon wirklich eine Ehre ist, wenn man das so sagt. Aber ich sehe das glücklichere Moment dann bei uns, weil wir zu Hause spielen. Wir lieben das Nebelhorn und wir wollen auch unsere neuen grünen Lichter erleben. Deswegen typischen 2-1, also knapp, weil wir sind jetzt auch nicht so dafür bekannt, so die große, so viele Tore zu schießen. Und allerdings die Verteidigung, die Defensive, die passt bei uns. Also das, wenn man mal jetzt am Anfang der Saison die bei Eintracht und das Bayern-Spiel rausnimmt, haben wir eigentlich die Spiele immer eng gehalten, hat die Verteidigung dann funktioniert. Und am Anfang das große Verteidiger, also das Problem mit den mangelnden Verteidigern ist ja jetzt andersrum, dass wir schon wieder zu viele Gute haben. Also es ist ja im Moment schon die Last, wen stellt man auf?
Dann leiht uns mal einen aus für das Spiel, weil wir haben absoluten Innenverteidigermangel. Ja. Wir haben 3 oder 4 Stammspieler.
Das hatten wir am Anfang der Saison, dann kam die Notlösung Koulibaly, also unser 18-jähriger Innenverteidiger. Und der hat das allerdings jetzt so gut gemacht, dass er gar nicht mehr wegzudenken ist.
Ja.
Also, ja, er hat immer noch so manche Sachen, wo dann ihm die Erfahrung fehlt oder er so schlecht agiert. Und aber trotzdem ist er halt echt für 18 Jahre erste Bundesliga-Saison. Also, ich glaube, der hätte vor der Saison nicht gedacht, dass er so viel Starteinsätze hat.
Genau, ja.
Also, allerdings, du kannst ihn eigentlich auch nicht rausnehmen, weil er das mit Pieper gut macht. Aber eigentlich müsstest du Friedel da reinsetzen, weil er Kapitän und eigentlich auch der Innenverteidiger-Chef so ist. Und ja, aber den setzt du halt jetzt auf die Außen, weil da ein bisschen Mangel ist. Und ja, also, wie gesagt, Pieper macht es eigentlich auch zu gut, um rauszunehmen. Beziehungsweise, du würdest halt, wenn du Pieper rausnimmst, hättest du 2 Linksfüße. Willst du ja auch nicht haben in der Innenverteidigung.
Wer ist denn bei euch so ein Notnagel bei euren Verletzten? Also, wer kommt dafür denn eigentlich rein?
Ja, eigentlich hatte ich jetzt gesagt gehabt, Dominik Heinz ist jetzt wieder in der Innenverteidigung drin, weil Hübers sich verletzt hat. Jetzt hat sich aber Joel Schmid auch verletzt. Der wird wahrscheinlich bis zur Winterpause ausfallen. Wenn Raff Vandenberg wieder zurück ist, der hat sich ja relativ früh in der Saison in Wolfsburg, wurde er in der 88. Minute weggetreten und hat sich da die Schulter-Eckgelenk gesprengt, glaube ich. Und wenn er wieder zurück ist, jetzt im Aufbautraining, könnte ich mir vorstellen, dass er da reinkommt. Ein echt super talentierter Spieler, der hat jetzt 2, 3 Spiele machen können und hat gezeigt, dass er die hohe Ablöse absolut gerechtfertigt ist. Ansonsten ist Martel in der Innenverteidigung und dann hast du ein Loch auf der Sechserposition und da musst du halt gucken, ob du da mit Hussein Basic und Kraus spielst. Ist ein bisschen schwierig gerade. Das heißt, es wird auch da wieder eine Veränderung im Kader definitiv geben.
Oh, okay.
Sammy.
Ja.
Du bist der Tippweltmeister ja bei uns in der Werder-Rauten-Gemeinschaft. Ja, erzähl mal, Sammy, wie willst du denn jetzt deine Punkte noch ein bisschen vergrößern und weiter hochkommen? Was ist denn dein Thema oder dein Konzept gegen den ersten FC Köln?
Mein Konzept ist einfach gewinnen gegen Köln, auch wenn es anstrengend wird, aber trotzdem gewinnen. Es wird ein knapper Sieg wahrscheinlich. Vielleicht fällt das zweite Tor in der, keine Ahnung, wievielten Minute. Ich tippe ein 2-1, weil ja, Köln ist nicht zu vernachlässigen und ja, es wird ein Ackersieg, würde ich mal sagen, ne?
So. Also kein Arbeitssieg.
Ja, ein Arbeitssieg, Mensch. Ackersieg, Arbeitssieg, du weißt doch, was ich meine, Mensch, Baby.
Ja, wir spielen nicht auf dem Acker, wir sind nicht bei St. Pauli. Panski, wie sieht's bei dir aus? Panski, was ist denn dein Konzept? Ich meine, ich sehe ja, dass du halt gut getippt hast jetzt, aber was ist denn dein Ding? Ich meine, du mit 1-0 kommst du, glaube ich, nicht weit, oder?
Ja, wie gesagt, also ja, ich tippe 1-0.
Halte ich jetzt nicht für ausgeschlossen.
Ich denke, das wird ziemlich eng das Spiel werden. Alle erwarten wahrscheinlich, dass das ein 4-3, 4-2 oder so wird, aber also, ich denke mal, wir werden viel Ballbesitz haben, wir werden auch gut nach vorne spielen, aber eben unsere Durchschlagskraft, also ich weiß auch nicht, ob Boniface von vorne dann wieder spielt, von vorne an. Bei Top, ja, da er kommt nicht in die Position, um auch mal Abschlüsse zu haben oder sowas. Also Mittelstürmer braucht Abschlüsse. Im Mittelfeld darum kriechen und Bälle bearbeiten und verteilen. Also da fehlt ihm noch einiges. Ein Top braucht Abschlüsse in der Mitte, vorne im Strafraum. Und da kommen leider nicht so viele, weil, wie Carsten ja vorhin auch schon mal sagte, Schmied ja mit dem Ball durchs Mittelfeld rennt und dann kommt da nicht so viel. Oder was Kalle?
Das war Kalle, aber ich sehe es auch so.
Ja, und wie gesagt, das sehen wir also hier zu Hause auch so, ne? Also jedes Mal, wenn ein Spiel da der Ball ist, da kannst du eigentlich mal eben zum Klo gehen, weil eine halbe Stunde dauert das ja, bis er einen Mann findet oder so. Ja, ich meine, wir sind leider nicht so durchschlagskräftig nach vorne. Das kommt auch wegen der ein bisschen fehlenden Kreativität nach vorne. Und deswegen glaube ich nicht an viele Tore. Wir haben dagegen ja auch eine gute Abwehr. Also auch nochmal spricht das für ein knappes Ergebnis. Ja, was ich vorhin sagte, das Einzige, was mir Sorgen macht, ist eben die Stellungsfehler als linker Verteidiger von Friedl und eben die fehlende Schnelligkeit. Da könnte es ein bisschen, also da habe ich ein bisschen Angst vor. Aber sonst, denke ich mal, werden wir von Köln, glaube ich, auch nicht so viel zulassen.
Also startmäßig Boniface und Grühl, meinst du, ja?
Ja, Grühl kann ja nicht linker Verteidiger spielen, oder?
Ach so, was meinst du? Ja, ich komme ganz durcheinander hier. Ja, Entschuldigung.
Ja, ich meine, also, wir spielen ja unsere normale Viererkette jetzt seit Wochen. Also die wird wahrscheinlich auch wieder starten. Und da ist Friedl ja linker Verteidiger. Und wie gesagt, da mache ich mir nur so ein bisschen Sorgen wegen der fehlenden Sprintfähigkeit und das Stellungsspiel, was er leider auf Linksverteidigerposition eben nicht so gut hat als als Innenverteidiger.
Man muss aber auch sagen, Erik, wir sind zwar jetzt nicht die Bremer Macht, dass wir zu Hause jetzt so wirklich überragend jedes Spiel gewinnen, aber wir haben hier in letzter Zeit viele Spiele gewonnen oder auch bei uns entschieden. Und wie kommst du zu deinem Ergebnis?
Ja, ich traue es mich jetzt gar nicht mehr zu nennen. Ich komme zu meinem Ergebnis, weil ich zum einen, ich habe eben extra nachgeguckt, das letzte Mal, wo der FC in Bremen gewonnen hat, ist 10 Jahre her, 2015, ein 1-0-Sieg.
Da wurde Dutt gefeuert, ne? Ich glaube ja.
Okay, ja, kann sein. Ich weiß,
dass also Anthony Utscher... Ich würde sagen, wir verlängern das Ganze auf 11 Jahre.
11 ist ja die Kölner Zahl, so ein bisschen, ne?
Ja, aber dann ist es dieses Jahr nicht zumindest.
Aber das bedeutet ja dann gleichzeitig, dass der FC auch nicht absteigt. Dann sind wir ja beide glücklich, wenn das am Ende so rauskommt.
Absteigen soll der FC auch nicht. Da bin ich dafür und da kriege ich auch mit. Aber ich sag mal so, ich habe ja nochmal meinen Tipp eben ein bisschen getauscht. Also der FC steigt auf jeden Fall nicht ab, das hoffe ich jedenfalls, sage ich ganz ehrlich, lieber der Stellinger Club. Aber ich habe jetzt meinen Tipp geändert auf 3-1, weil ich sage, ja, zu Hause sind wir doch ein bisschen besser als auswärts. Somit habe ich getippt 3-1 für Werder.
Mal nicht 3-2.
Nein, 3-1, weil der Kollege aus Köln, der ja mein Ergebnis verfälscht hat, weil ich habe ja eigentlich 3-2 getippt. Aber er sagt 2-3. Ja, weil er sagt 2-3 für Köln. Nein, das passt nicht.
Aha. Also, wenn Bremen gewinnen will, muss Bremen mindestens 3 Tore schießen. Der FC wird auf jeden Fall 2-mal netzen.
Kann er ja machen ins eigene Tor.
Das haben wir auch schon hinbekommen. Ich habe eben schon geteasert, ihr braucht einfach nur Standards. Mit Standards könnt ihr den FC knacken.
Ja, aber zu dem, was du vorhin gesagt hast, wegen Standards, das Problem ist, wir haben kein Glück mit den Schiedsrichtern.
Stimmt, wir spielen ja auch noch gegen Kölner Keller.
Ja, wir haben
der
da
ist
so
übrigens nicht mehr in Köln, der Kölner Keller, ne? Seit dieser Saison.
Oder jetzt in Düsseldorf?
Ja, ich glaube Frankfurt.
Ah, okay, ja, beim DFB, okay, das macht Sinn, ja.
Und Dennis hat mal gesagt in einer Aufzeichnung hier bei uns, also wenn der Horn noch da gewesen wäre, hätten wir mehr Chancen, weil lange Bälle auf ihn, das sind für ihn unhaltbare Bälle. Und leider ist er ja nicht mehr da. Ihr habt ja auch einen guten Torwart jetzt, glaube ich, ne? So kann man sagen. Ja, angezogen oder gekauft, ist auch egal.
Ja, und der Schwebe war aus Dresden, oder?
Nein, er kommt aus Dänemark. Ich glaube, Brøndby Kopenhagen kam der
zum FC. Ja, der Schwebe war doch, glaube ich, eine längere Zeit so Wackeldings. Der kam doch früher noch
in Freiburg, aber er war, glaube ich, mal in Dresden, glaube ich. Bin ich mir eigentlich relativ sicher. Aber okay, mal weiter.
Eine Sache haben wir noch, ganz kurz zum Spiel. Wir sind ja bekannt dafür, dass einige Trainer anschließend keine Trainer mehr sind. Wie sieht es denn bei euch in Köln aus mit dem Trainer?
Oh.
Also, ich glaube, der Trainer sitzt relativ fest im Sattel.
Zu deinem Leidwesen oder zu deinem Glück?
Sportlich zu meinem Glück. Sportlich finde ich es gut, was er macht. Und sportlich sieht man ja auch im Feld. Es macht ja Spaß, dem FC zuzugucken. Menschlich finde ich, ist er eine sehr streitbare Person. Und ich werde nicht müde, immer wieder zu betonen, dass er öfter mal in der Vergangenheit, versuchen wir es mal nett auszudrücken, unglückliche Auftritte hatte. Das war das Ding auf Mallorca, das war seine Corona-Geschichte, auch seine ersten Auftritte beim FC.
Erzähl mal, also weil diese Mallorca und Corona kenne ich jetzt gar nicht irgendwie. Hat er zusammen mit Anfang gefeiert?
Ja, nicht gefeiert, aber der hat relativ lange die Impfung verweigert, erst als er es musste. Das gehört zur ganzen Wahrheit, gehört dazu. Er hat sich nie juristisch falsch verhalten. Er hat immer nur sein eigenes Ding gemacht. Ne? Immer, sobald es dann so weit ging, dass es juristisch wurde, war er immer frei. Aber es bleiben halt Sachen hängen. Ne? Und sich erst impfen zu lassen, um seinen Job ausüben zu können und vorher das ganze Corona-Thema mehr oder weniger wegleugnen, war jetzt nicht so das, wo ich sage, finde ich toll. Ja. Und die Mallorca-Geschichte ist auch schwierig. Er hat das ist von ihm bestätigt. Er war auf Mallorca, auf Cala Ratllada und hat dann da eine Frau kennengelernt. Und ja, die waren dann irgendwie bei ihm auf dem Hotelzimmer. Und dann ist die Frau nachher rausgegangen und hat gesagt gehabt, der hat sich an mir vergriffen. Und daraufhin wurde er dann von der spanischen Justiz erstmal einkassiert. Aber, das große Aber ist, die spanische Justiz ist ja gerade bei Sexualdelikten eine der härtesten und strengsten in Europa. Und er war innerhalb kürzester Zeit ohne irgendwelche Auflagen auf freiem Fuß und konnte wieder zurück nach Deutschland reisen. Sodass die Frage, ob da irgendwie, dass die Frau die Unwahrheit gesagt hat, eigentlich sich gar nicht stellt. Aber das Moralische, was dahinter immer noch steht, der ist verheiratet, hat zwei Kinder. Muss jeder für sich selber wissen. Aber das sind halt so Sachen, die machen halt bei einer Person, die im öffentlichen Leben steht, sind das halt immer wieder so ein paar Sachen, die dann nicht wirklich positiv für die Person sind. Ne?
Auch damals bei
macht den unsympathisch.
Der Geschichte mit Carrasor von Stuttgart, der ja auch in Spanien da mal drin war, ich weiß jetzt gar nicht, was draus gekommen ist, aber wahrscheinlich gab es ja doch auch einen Freispruch, weil ich habe jetzt auch nicht verfolgt.
Damals. Ich glaube, da steht es noch aus. Ich glaube, da steht noch eine Verhandlung aus oder irgendwie sowas.
Aber ich habe es auch mal, es gab mal, in Schweden ist ja das die Gesetzgebung da ähnlich hart und da gab es dann auch mal zwei Eishockeyspieler, ich glaube von Eisbären Berlin waren die dann auch zu Unrecht beschuldigt worden sind, die dann aber auch einen Freispruch gaben. Also, wie gesagt, manchmal ist es da natürlich moralisch fragwürdig, beziehungsweise muss man sich schon fragen, ob dann die Person da an so einem Amt dann richtig ist. Aber ja, es ist
eine schwierige Fußball. Ich bin ja
Ich meine, es ist sein Privatleben, ja. Es ist ja nichts Justiziables dabei rausgekommen.
Und ich wusste es auch nicht.
Es ist maximal unsympathisch.
Sei ja unmoralisch auf jeden Fall. Also,
wir können ja froh sein, dass es ein Teamhotel gibt, wo der erste FC Köln unterkommt in Bremen. Ne? Und also, bei uns. Läuft alles in den Hotels transparent ab. So.
Eben ganz kurz nochmal. Also wir hatten ihn ja auch auf der Liste, so viel ich weiß. Also es war ja irgendwie
ich bin jetzt froh, dass es nicht anders gekommen ist, aber es war auch es war ein Wunschkandidat von mir.
Sportlich muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich die Entscheidung der sportlichen Leitung des 1. FC Köln total nachvollziehen. Ja. Dementsprechend nichts und niemand steht über dem Verein und insofern, wer bin ich, dass ich mir dann ein Urteil zu bilden darf? Ne? Ich habe meine persönliche Meinung und die werde ich auch immer wieder mal äußern, aber da gehört auch zur ganzen Wahrheit dazu die ersten Auftritte von Kwasniok im Trainingslager oder wir haben alle die Bilder gesehen, dass er als Trainer im Trikot an der Seitenlinie stand bei den ersten 2-3 Spielen. Ich glaube, er hat gemerkt, dass es nicht gut ankommt und ich glaube, ihm ist bewusst, wenn der Erfolg ausbleibt, dass ihm das gerade in so einer Stadt wie Köln übelst auf die Füße fallen wird, genau. Und dementsprechend hat er auch eine Kurve in die richtige Richtung in den letzten Wochen genommen. Du kriegst einen Proll nie aus einem Proll raus, irgendwas bleibt immer drin, aber ich glaube, so wie er jetzt gerade die letzten 6, 7, 8 Wochen agiert, kann ich mich auch mit ihm anfreunden. Ne?
Ich sag mal, mit Prolls hat ja auch der FC, ich sag nur Baumgart, also
bleib mir mit dem weg.
Okay, Leute, also, ich bin ja beim FC Köln, sag ich schon. Ich bin ja beim Rosenmontagsumzug dabei. Wenn ich sehe zwei Samba-Tänzerinnen auf dem Bus vom 1. FC Köln beim Rosenmontagsumzug, dann können wir uns mal weiter unterhalten.
Der Gimmel sollte mal weitermachen. 11. Also, oder wo Kwasniok auch so ein sehr fragwürdiges Kostüm hatte?
Das war am 11.11. war das.
Ja, da hat er auch so ein sehr seltsames Kostüm
gehabt. Die haben verkleidet, haben sie das Training gemacht, ja.
Das ist ein Stück Kulturgut, was der 1. FC Köln Köln auch mitgenommen hat.
Ja,
ne?
Das ist ja auch okay, aber dieses Kostüm.
Ich guck's mir nicht mehr an, weil es für mich keine Trainingseinheit ist. Ich sehe es jedes Jahr und das.
Nee, es war nur ein sehr, sehr seltsames Kostüm. Also kann man mal googeln.
So, also gehen wir weiter mit unserem Zug Richtung den Stammtischthemen der Woche. Und zwar geht es darum, Mio Backhaus in der Kicker-Elf des Spieltages. Krassen.
Ja, wie gesagt, was ich schon erwähnt habe, also er hat ja ein sehr gutes Spiel gemacht und das hat ihn halt auch belohnt, dass er in die Kicker-Elf des Tages gekommen ist. Also muss ich sagen, Respekt. Und ich meine, du verlierst 2-0 und bist als Torwart trotzdem in der Kicker-Elf des Tages. Das heißt, du hast sehr, sehr viel richtig gemacht.
Ja, und er ist zum vierten Mal von den Deichstuben Werder-Fans auch als Spieler des Tages gewählt worden.
Okay, dann kommen wir zu Carsten, sein Lieblingsthema, sein Lieblingsspieler, allerdings nicht beim ersten FC Köln, nicht beim ersten FC Köln oder bei Werder Bremen, sondern beim 1-0-5, Dominik Chor. Carsten, was hast du für
Probleme? Ja, also er ist ja so fast sowas wie ein Kölner, er war ja mal bei Leverkusen.
Dünnes Eis. Der war gemein.
Ja, das wusste ich ja auch. Also deswegen habe ich gesagt, nein, jetzt mal. Ich meine, ich mag den nicht, weil der hat für mich im Profifußball nichts verloren. Der soll in irgendeine Dorfplatz kicken und dann nach dem Spiel von den anderen verkloppt werden, weil er zu hart war. Weil ich sag mal, er hat ja so echt einen brutalen Foul gemacht.
Ja, und nicht nur einmal.
Erst hat er den Gelb bekommen, dann hat er glatt rot bekommen. Und dann kriegt er jetzt auch eine Witzsperre von 3 Spiele. Wenn ich dran denke, letzte Saison hat Stay 2 bekommen für gar nichts. Das war gar kein Foul und er hat 2 Spiele Sperre bekommen. Ja. Und er als Wiederholungstäter hat ja letzte Saison schon rot, also deswegen gilt er als Wiederholungstäter, kriegt nur 3 Spiele, wo es echt ein gesundheitsgefährdend war.
Und es sind immer Fouls, wo du sagst, das kann doch wohl nicht angehen, wie der da wieder reingegangen ist.
Und da frage ich mich wirklich, wo ist da die Gleichbehandlung beim DFB?
Ich weiß nicht, ob die da irgendwie an Demenz bei manchen Spielern leiden oder sowas. Also die überhaupt sind ja, was ich mich ja schon öfters beschwere bei vielen anderen Themen, dieses Hin und Her, mal gibt, so, mal so.
Es gibt ja ehemalige Spieler, die melden sich bei jedem Scheiß zu Wort und den hört man schon gar nicht mehr zu. Ich meine ja sowas wie Dietmar Hartmann, gell? Aber ich sag mal, jetzt Olaf
Didi Thon. Hartmann meinst du?
Ja, Didi Hartmann, ja. wenn du jetzt so Olaf Thon, der eigentlich sich selten zu Wort hört, meldet, also zumindest wirkt das so bei mir, hat gemeint, der müsste für dieses Foul 12 Wochen Sperre kriegen. Und wenn das so einer sagt, dann sag ich mal, da sollte man mal zuhören.
Also so 6 bis 7.
Ja, also ich hätte jetzt auch 6 Wochen, hätte ich gesagt, damit er mal nachdenkt. Also. Und dann zu sagen, das ist seine fußballische DNA, dann hast du da nichts in dem Sport verloren.
Ja, vor allen Dingen, er fällt ja nicht nur durch diese roten Karten auf. Also erstmal sind es immer bei roten Karten, die er kriegt, immer so Fouls, wo du, wie ich schon sagte, denkst, das kann nicht wahr sein, wie er reingeht. Und dann kriegt er so viele gelbe Karten für dieses Unsportliche, was er auch dauernd an.
Und dann die er gar nicht bekommen hat.
Und dann ganz viele, die er nicht kriegt. Ja, ich meine, die kennen den doch beim DFB. Und dann kommen da wirklich 3 Spiele raus. Also manchmal kommt mir das vor, als wenn die das würfeln.
Mit einem Würfel, der kriegt den Würfel mit, wo nur 1er, 2er und 3er drauf sind.
Ja, Gott sagen, manche Spieler kriegen dann den Würfel, wo nur bis 3 geht und die anderen kriegen dann auch mal bis 4 oder ab 3, ja, genau. Weil, also, das kann wirklich nicht wahr sein, was das für eine Bewertung da ist. Und er ist jetzt noch nicht mal ein Ronaldo, den du unbedingt bei der Weltmeisterschaft im ersten Spiel sehen willst.
Wenn ich mich da mal bei eurem Thema einmischen darf, ich war genauso überrascht von dieser für mich persönlich viel zu milden Sperre. Mhm. Ich habe mir das dann durchgelesen im Kicker und eigentlich laut Strafentabelle oder sowas hätte es für dieses Spiel nur 2 Spiele Sperre gegeben für dieses Foul. Aber weil er Wiederholungstäter ist, gibt es 3 Spiele Sperre.
Und seit wann das denn?
Da stelle ich mir die Frage, ich glaube, im Kicker stand das irgendwo, da stelle ich mir die Frage, was soll das? Also dieses Foul waren 4 bis 5 Spiele, wenn du kein Wiederholungstäter bist. Und dass er jetzt den 9. Platzverweis bekommt, und er ist ja auch auf dem besten Wege. Genau, da ist er Rekordhalter und er ist auf dem besten Wege, den alleinigen Rekord in den gelben Karten zu bekommen. Ne? Also, und du hast es eben schon gesagt gehabt, der hat die gelben Karten, die er nicht bekommen hat. Ich erinnere da mal an Elias Hart letzte Saison, den ein halbes, dreiviertel Jahr aus der Saison ausgetreten hat. Ja, genau. Also das ist schon, der Typ ist gemeingefährlich und eigentlich müsstest du sowohl die Gegner als auch ihn selber vor sich schützen.
Du hattest ja gesagt, dass das im Kicker stand. Also mich nicht, wo es stand, habe ich mich jetzt gefragt, sondern seit wann ist das diese Regel, dass es nur 2 Spielsperre irgendwie gibt?
Vor allem zum Vergleich, stay für nichts 2 Spiele.
Ja, also ich meine jetzt, dass ich dachte immer, die Regel heißt, es gibt auf jeden Fall für eine rote Karte 2 Spielsperre und dann wird geguckt, wie hart das Foul oder die Tätigkeit eben war. Und
ist
es
doch gewesen.
War doch. Nee, aber ja, jetzt habe ich das so verstanden, es gibt überhaupt nur für Rot 2 Spielsperre. Nee,
wird schon bewertet. Es wird schon bewertet, was da hinterliegt. Aber dieses Foul ist wohl in eine Kategorie reingerutscht, wo es nur 2 Spielsperre.
Wer hat es entschieden, meinst du?
Also von Punkt 1 ist, es gibt für eine Gelb-Rote gibt es 1 Spielsperre, definitiv.
Ja, das ist klar. Ne? Ja.
Und bei der Rot ist es glatt 2.
Es müssen 2 geben, heißt es da auch immer.
Gibt es 2. Und dann wird das noch zusätzlich beurteilt, wie extrem der Spieler gegenüber dem gefaulten Spieler. Ja, aber
wenn ich so brutal sehe, nur ein Spiel mehr, ist es lächerlich.
Ganz kurz, Carsten, ganz kurz. Ich muss nur dazu sagen, die vorigen roten Karten spielen in der Bewertung überhaupt keine Rolle.
Ja, das ist aber auch keine Art.
Ja, das stimmt ja gar nicht, weil er gilt ja als Wiederholungstäter, also zählt ja schon die rote Karte.
Ja, vorher. Aber nicht so Einfluss, dass es kommt auf an, wie schwerwiegend es gewesen ist. Ja, aber lasst uns jetzt nicht aufhören, wir sind hier nicht bei Mainz, wir sind hier bei Werder Bremen gegen 1. FC Köln. Und übrigens noch mal ganz kurz zu Erik, du darfst dich nicht hier einmischen, du musst dich sogar einmischen. Wenn du was zu sagen hast, musst du es sagen, ganz einfach. Okay. Ne? So. Das ist wie bei uns in der Schule, melden. So. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema.
Habe ich nie gemacht.
Einmal vor der Tür.
Jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar
Also, folgendermaßen. Letzten Sonntag gab es in Bremen ein Hallenturnier, also ein Hallenspiel. Doch, ein Turnier war das. Und zwar die Icon League. Ich kenne die gar nicht. Ich weiß gar nicht, was es da...
Ja, da Toni Groß, passt nicht auch nach Knossi und so und Lit Basket, die da mit drin sind, da der
Icon League. Naja, jedenfalls war das in Bremen ein Spieltag oder ein Turnier in Bremen. Toni Groß ist angereist, extra aus Madrid, und hat dann auch Marcelino mitgebracht, ebenfalls aus Spanien. Und da haben sie gespielt, und dann hat natürlich auch, wir haben unsere Werder-Spieler, die allerdings verletzt sind. Ganz kurz, einen Moment, ich muss weiter schieben hier.
Ja, jetzt Weiser war es.
Mitchell Weiser war da und hat ihnen ein Trikot von der aktuellen Saison übertragen oder wie sagt man so schön, überreicht. Und dann hat der Toni Kroos gleich gesagt, ist das ein Vertragsangebot, weil Nummer 8. Und dann hat der Felix Agu und Mitchell Weiser, die beiden waren da vor Ort, und dann hat der Mitchell Weiser gesagt, ja, du kannst dann halt auch mal im Urlaub anziehen, kannst du noch mal überlegen, ob du nicht bei Werder auch anheuern möchtest.
Und aber was Mitchell Weiser gesagt hat, wo ich ein bisschen fragwürdig finde, als er das Trikot übergeben hat, er gesagt, das schönste Trikot. Das Trikot, was er bekommen hat, würde ich jetzt nicht als das schönste sehen, aber es war eine private Meinung natürlich. Er hat das mit dieser goldenen Aufschrift bekommen. Mir gefällt das Heimtrikot, das grüne mit den weißen Streifen, besser, aber ist meine Meinung halt.
Ja, und dann kommen wir zum nächsten Thema. Können unsere Bundesliga-Frauen, die aktuell Platz 3 innehaben, bei der nächsten Champions-League-Saison mitmischen? Das ist die Frage, die sich jetzt die Trainerin Fritzi Komp stellen muss, weil sie ja halt sehr gut in Fahrt gekommen ist. Also gegen am Sonntag war das auf Platz 11 gegen, oh Gott, mein Köln. Gott, heftiger Schneefall.
Köln 1-1.
Gegen Köln 1-1. Und da hat man sie gefragt und sie sagte ja so, sie müsste sich das nochmal ganz durch den Kopf gehen lassen, weil jetzt sind ja ganz andere Voraussetzungen. Wenn das so bleibt, könnten wir auch in der Champions League vielleicht mitmischen. Das war so eher so lachenderweise auch gesagt.
Weiß jemand, welcher Platz dazu berechtigt ist?
Weiß es nicht, weil wie gesagt, ich sehe halt, Bayern ist unangefochten oben.
Deswegen dachte ich mir das gerade.
Ohne jetzt die Tabelle zu sehen, aber die Bayern sind immer ganz oben. Und dann hast du ja auch noch Eintracht Frankfurt und Wolfsburg und auch Hoffenheim, die ja auch noch sehr gut dabei sind. Also ich sehe es halt gewagt, jetzt zu sagen, dass sie am Ende so Platz 3 sind.
Also ich denke hier, Wolfsburg und Bayern, die stehen über allen da in der Liga.
Ja.
Und wenn dann nur zwei dann in die Champions League kommen, dann ist das Thema durch, also denke ich mal. Ne?
Also, der Erste qualifiziert sich für die Champions League automatisch und der Zweite und Dritte spielen eine Qualifikation zur Champions League. Und aktuell sind die Werder-Frauen ja auf Platz 3. Kann ich
sagen, also wenn Platz 3 für die Qualifikation reicht, dann denke ich mal, also da kann ich sagen, da kann
aber
man optimistisch sein.
Ich würde es mir wünschen, aber ich glaube halt nicht, dass am Ende so Platz 3 drin ist.
Also ich glaube schon, dass sie sich schon wieder gesteigert haben gegenüber letzte Saison. Und ich sehe jetzt nicht so viele Mannschaften oder überhaupt keine Mannschaft außer Bayern und Wolfsburg, die wirklich weit vorne vor allen anderen sind. Also wir, Frankfurt, Freiburg, Hoffenheim, denke ich mal, die können da schon Platz 3 erreichen.
Lass mich da kurz mal weiter kurz, dann kann ich das kurz abschließen. Also, die Fritzi Komp hat dann auch gesagt, ja, wir haben zwar Ziele definiert mit der Mannschaft, aber das sind Ziele, die ich hier nicht sagen möchte, beziehungsweise auch sagen kann, weil dann wird es ja langweilig werden. So, das heißt, sie wird sich über Weihnachten Gedanken machen, da hat sie Zeit, und jetzt ist ja die Frauenbundesliga aufgrund von Länderspielpause sehr lange praktisch bis zum 6. Dezember. Dort spielen wir um 12 Uhr gegen den Tabellenletzten Karl Zeiss Jena. Auch dafür wünschen wir den Frauen natürlich viel Glück.
Und was man sagen kann, egal was sie erreichen, ich finde, sie haben sich schon mal wieder gesteigert und sie begeistern.
So, dann kommen wir noch mal zu einem bestimmten Thema. Da kann der Carsten was zu sagen, bitte.
Ja, also es hat ja wahrscheinlich die meisten, werden es mitbekommen haben, dass Karim Adeyemi jetzt eine Strafe zahlen musste von, glaube ich, knapp 450.000 Euro, weil er bei ihm einen Teaser und einen Schlagring im Paket bekommen ist. Und das irgendwie, also es ist wohl so gewesen, dass er eine Mystery Box über TikTok irgendwie bestellt hat. Also Mystery Box sind halt so Boxen, wo man nicht weiß, was kommt. Und die ist dann irgendwie bei der Polizei gelandet und nicht bei ihm zu Hause. Und dann haben sie aufgemacht, haben das gefunden. Und aufgrund von seinem Gehalt und kam halt jetzt eine Strafe raus von 450.000 Euro. Was ja auch schon mal ordentlich Geld ist. Auch für ihn wird das ordentlich Geld sein. Mhm. Und ja, also wie gesagt, er hat ja wohl angeblich nicht gewusst, was er bestellt hat, beziehungsweise weil es halt Mystery Box
ist. Mystery Box, das gab halt im Karton, ne?
Ja. Und ich muss halt sagen, wo ich manche gefordert haben, ihn raus aus der Nacht damals, wo ich gesagt habe, wo ich mir dann manchmal denke, das ist dann wahrscheinlich auch wieder ein bisschen versteckter Rassismus.
Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen die ganzen Rechten, die man da
hat. Und das andere ist, der ist halt echt noch ein junger Kerl und wir haben als junge Menschen auch Scheiße gebaut. Vielleicht nicht
also
so,
sondern nicht, wissen,
nicht so, sondern anderes. Aber wir haben auch nicht die Möglichkeit gehabt wie er.
Also ich möchte nicht wissen, wie die so einen Jungen verteidigt hätten, wie den einen davon von Chemnitz ist, das glaube ich dritte Liga, der ja auch mit, ein bisschen als Rechter aufgefallen ist und Fußballprofi, wie die ganzen den verteidigt hätten.
Ja, vom BVB und vom DFB gab es ja halt auch noch Sperren, Strafe. Und was ich auch noch dazu sagen muss, was ich lustig fand, war, als Chris Kramer dann im Fernsehen beim Länderspiel, wo er das gehört hat, hat er gesagt, er hat gedacht, er hat eine Panzerfaust im Keller. Also weil es um 500.000 Euro Strafe ging und so. Und was da, weil da so ein Terz drum gemacht worden ist. Also es
ist schon eine
Hammer-Geldstrafe. Man will es jetzt nicht beschönigen, also es ist, darf nicht sein, es ist, verkehrt. Allerdings, ich sag mal auch, er ist ein junger Kerl, das ist so wie ich auch immer verteidige, wenn unsere Jungen dann mal einen Fehler machen auf dem Platz, ist jetzt ein anderes Thema, aber die sind jung, die machen Fehler, ob jetzt auf dem Platz oder halt außerhalb des Platzes. Und natürlich könnten wir auch sagen, die 500.000 Euro Strafe sind, weil es keine Produkte vom Sponsor Rheinmetall waren.
Und es war auch nicht von, es rappelt im Karton und plötzlich knallt das. Es war so auch nochmal so, es war jetzt ein bisschen Spaß, sorry. Aber unser Sportdirektor der deutschen Nationalmannschaft, der Rudi Völler, hat noch was dazu gesagt in einem Interview und hat gesagt, also erstens, die Jungs stehen heute so unter Beobachtung, bei uns gab es nicht mal Social Media. Wir konnten auch Dinge machen, haben auch Mist gebaut. Aber das fiel nicht so auf. Und jetzt sollte man den Jungen nicht so verurteilen. Und mit den ganzen, er sagte, eine Mystery Box zu bestellen und zu wissen, was da drin ist, kann man nicht ganz abnehmen. Aber man sollte es jetzt auch dabei belassen, weil der Heimatverein sich selber schon damit befasst hat. Und er sagte nur eins, und das fand ich auch sehr komisch. Der Spieler hat sich weder an seinen eigenen Verein gewandt, noch an den DFB. Und das finde ich schon ein bisschen nachdenklich, sage ich ganz ehrlich. Aber es ist ein Junge, er hat nichts irgendwie, er hat keine Dinge gemacht damit oder sonst was. Er ist halt aufgefallen, ich weiß gar nicht, wie es rausgekommen ist, beim Zoll oder wie ist das
da? Ja,
ist
irgendwie beim Flughafen soll das ja, so wie ich das mitbekommen habe, hat ein Kumpel ihm irgendwie diese Box oder diese Tasche gebracht und dann ging das nicht durch den Zoll oder so. Da ist das irgendwie gekommen oder sowas.
Wie gesagt, ich würde sagen,
Was eben ein Satz abschließend, die tun ja alle so, als wenn er die Dinge jetzt gekauft hat, um andere damit anzugreifen. Also da gibt es eine ganze Menge Leute in unserer Republik, die sich diese Dinge kaufen, um wirklich Leute zu verletzen mit Absicht, also nicht zur Verteidigung. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Karen Adeyemi sich diese Dinge gekauft hat, um dann abends irgendwo loszugehen, um auf irgendwelche Leute loszugehen, sondern
das wahrscheinlich war Mystery Box.
Denke ich mal, er hat sie behalten, sagen wir es mal so, weil er eben auch ein Prominenter ist und sich denkt, damit kann er sich schützen. Aber wie gesagt, da gibt es eine ganze Menge Leute, die sich diese Dinge kaufen, um andere zu überfallen.
Ich wusste ja nicht, dass das da drin ist, also hat er es nicht gekauft, um sich zu schützen. Sondern
Vielleicht ist das eine Ausrede.
Keine Ahnung. Ich glaube, wir sollten eigentlich das Thema beenden.
Nee, ganz kurz, eine Sache noch dazu, die ganz wichtige ist, damit wir es alles kompakt machen. Die Staatsanwaltschaft hat sich ebenfalls dazu geäußert und hat gesagt, natürlich wusste er, was da drin ist. Denn das steht auch im Strafbefehl. Aber er ist nicht.
Ja, aber woher wollen die wissen, dass er das wusste?
Er ist nicht, das hat die Staatsanwaltschaft angeklagt und er ist nicht vorbestraft. Und das ist schon mal was Positives. Ja. Deshalb kommen wir jetzt von den Stammtischthemen der Wochen Woche, nicht der Wochen, der Woche, zu unseren
Wochen.
Wunderbaren zu unseren wunderbaren Fundstücke der Woche. Und unser Gast fängt an. Erik, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich bin bei Frühstücken der Woche. Ich habe mich halt mal ein bisschen auf Fußball bezogen und bin letzte Woche in der ARD-Mediathek auf zwei Fußball-Dokus aufmerksam geworden. Das eine ist Rise and Fall. Da geht es über 1860, Kaiserslautern und den VfB Stuttgart. Sehr interessant. Ich habe jetzt meinen Teil über 1860 da gesehen und da geht es halt wirklich, wie sind die aufgestiegen in die erste Bundesliga, wie sind die abgestiegen, wie wurden damals hier zu Werner-Lorenz-Zeiten in Hinterzimmern verraucht, Räume, Verträge abgeschlossen. Sehr kurzweilig, sehr schön, kann ich nur empfehlen. Kaiserslautern und Stuttgart habe ich noch nicht gesehen, hat aber auch sehr gute Kritiken bekommen. Und dann, weil es jetzt gerade auch 10 Jahre her ist, Terrorfußball, Paris 2015, das Attentat der Anschlag auf Paris und da ist auch eine sehr bewegende, emotionale Dokumentation in der ARD-Mediathek zu finden. Das waren meine beiden Fundstücke, die ich hier vorstellen wollte.
Ja, als Kölner hast du das ja relativ schnell gemacht, muss man ja sagen. Also das ging ja
ruckzuck. Ich kann auch ausführlich, wenn du willst.
Dann mache ich mal kurz weiter. Hat einen Grund, aber dann sage ich euch erst nach der Sendung. Also Weihnachtsmarkt in Köln am KDW, das ist ein Weihnachtsmarkt, der besonders auch so mit Spendenaktionen und. Da sollte man einfach mal vorbeikommen. Bis zum 24. Dezember geht er.
Du meinst Weihnachtsmarkt KDW in Berlin.
KDW in Berlin, ja, trotzdem, ja. Ich bin aber auch eine Verbundenheit nach Berlin. Also ich kenne da auch einige und ich habe gesagt, ich mache diesmal Werbung dafür. Das ist ja unbezahlte Werbung und deshalb machen wir weiter mit Pansky.
Ja, bei mir ist das Hey Wolfie auf YouTube gegen Faschus, Fake News und Feigheit. Ist ein YouTuber aus Bayern, der eindeutig kein Linker ist, was vielleicht viele denken. Er ist eher ein Liberaler und der spricht sich aber ganz eindeutig gegen Faschisten, Rechtsradikale und dann auch gegen Lügen spricht er sich aus und macht da dann Videos drüber. Ganz interessant, bringt das ganz gut rüber. Hat gut ausgeführte Meinungen, also kann man sich angucken, kann man folgen.
Tolles Fundstück. Ja, Tanz geht immer tolle Fundstücke. Manchmal ist es auch ein Tanzabend oder ein Film. Ne?
Also. Ja, ich finde gerade hier, man hört ja in anderen Stadien auch gerne mal keine Politik in Stadien. Ich sehe es komplett anders und ich finde auch das extrem wichtig, dass man auch einen Fußball-Podcast dahingehend auch nutzt, gegen den immer stärker werdenden Rechtsextremismus aufzutreten und vor allen Dingen gegen dieses braune Pack. Ja. Deswegen, sehr toll. Ich werd mir dein Fundstück auf jeden Fall heute Abend noch reinziehen.
Ja, super, danke. Also ich bin absolut deiner Meinung oder wir sind
Und Erik, wir sind bekannt bei uns im Podcast, generell hier auch Werder Bremen. Wir haben auch eine Vergangenheit mit unserem Verein und deshalb stehen wir auch dahinter. Nur Nazis, nur Rechtsradikalismus und alles, ob das nun, egal was für eine Radikalität das ist, hat nichts zu suchen, ganz einfach. Sowas gehört sich nicht in den Fußball und deshalb stehen wir komplett dagegen und sagen, no, so ein No-Go. Also, jetzt kommen wir auch ein bisschen zu einem Extremsport. Bitteschön,
Coach.
Sammy, ja.
Ja, also ein Extremsport ist es nicht, aber man kann das gut verwenden, um sich gegen Nazis zu verteidigen. Es geht einfach um Karate. Da ich Karate mache und so weiter, muss ich einfach auch mal Werbung machen für den deutschen Karateverband. Und nächstes Jahr fahren wir zur EM nach Frankfurt und gucken uns das dann mal an, ne? Nach
Frankfurt,
wow. Nach Frankfurt, ja. Ich weiß bloß nicht, welches Frankfurt. Dann muss ich nochmal gucken.
dann kannst du ja gleich Carsten mal mitnehmen zum Probetraining.
Ja. Können wir gerne mal machen.
Und Adeyemi kannst du ja auch einladen, der braucht er sich solche Waffen nicht besorgen.
So, war das schon alles im 5-Stück?
Das war schon alles, ja.
Dann kommen wir jetzt mit dem Fundstückenmann der Woche. Bitte schön, Carsten.
Ja, aber wo mir gerade Karate einfällt, so wegen. Kannst ja aber auch Tim Bies noch einladen, gell? Also der.
Ja, genau.
Uiuiuiui. Nein, okay.
Der macht Wrestling.
Ich hatte eigentlich nur ein Fundstück, aber dann hat mich Erik noch draufgebracht, weil ich, als ich sein Fundstück gelesen hatte, ich sag, hatte ich doch schon gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen, weil ich habe den Podcast davon gehört, nämlich von Fußball MML Daily gibt es ja immer so, alle, ich glaube alle zwei Wochen, da heißt es dann mit Köpfchen, da geht es um Fußballgeschichten und da hatten sie nämlich in der letzten Ausgabe die Nacht des Schreckens, da ging es um diesen Anschlag in Frankreich, um also einmal um Stadion, dann auch dann im Bataclan und den Restaurants da, Saint-Étienne in Paris und da haben sie das auch nochmal beleuchtet und auch was mir gar nicht auch so, da ging es mich auch noch darum, um dieses, einmal diesem Anschlag und dann zwei Tage später, dass sie ja schon wieder dieses Spiel spielen sollten in Hannover, was dann kurzfristig noch abgesagt worden ist. Wo dann de Maizière dann auch gesagt hat, Teile dieser Antworten würden die Bevölkerung verunsichern. Und dass da nämlich auch so war, dass sie einen Hinweis bekommen hatten, dass Ordner damit drinnen hängen würde, der da links nicht auf der Liste stand, aber da doch irgendwie doch eingesetzt werden sollte. Also wie gesagt, das war sehr interessant. Also wie gesagt, diesen Podcast kann man dann begleitend dazu sich auch nochmal anhören. Aber ein eigentliches Fundstück ist Supercoin. Habe ich irgendwie, glaube ich, vor zwei Jahren hier schon mal vorgestellt. Und da habe ich dann angefangen, diese Serie zu gucken. Und dann habe ich aus irgendwelchen Gründen aufgehört, die wahrscheinlich, weil eine andere Serie wichtiger war. Und dann habe ich jetzt gerade die Meldung bekommen, dass sie dann noch 30. November ausläuft bei Netflix. Und dann habe ich jetzt die letzten vier Staffeln noch schnell nachgehört, gesehen. Und ja, also wie gesagt, mir gefällt diese Serie. Und vor allem, sie ist ja von, glaube ich, 2015 bis 2021 veröffentlicht worden. Und man merkt da schon so ein paar Dinge, die, finde ich, die anspielen auf Trump und so dieses. Und wir tun so mit Halbwahrheiten, so die Leute versuchen zu verunsichern und aufzuhetzen. Also ich finde, dass da schon das eine oder andere gut zu sehen ist. Und ich habe jetzt mal dann verlinkt halt nur, wer streamt das, weil, wie gesagt, es sind sechs Staffeln und jetzt in den nächsten drei Tagen dann die noch zu schauen, wird für die wenigsten machbar sein. Einfach nur bei wer streamt das, dann erscheint, da kann man mal wieder reingucken, da erscheint dann, wo man das dann später dann mal sehen kann. Aber ich bin ja so ein Superman-Fan und so mein Lieblings-Superheld, so. Also wahrscheinlich bedingt dadurch, dass ich Christopher Reeves damals im Kino gesehen habe, da damals, als es rauskam. Ja, bin halt schon alt.
Ähnlich, gib dir das mal zu.
Ja, ich gebe es immer wieder zu. Okay, aber nur das sind so meine Fundstücke und ich will es auch gar nicht zu lang werden lassen.
Ja, das waren unsere Fundstücke der Woche. Jetzt kommen wir zu den Playlist-Titeln der Woche, der Wetterraute. Und wir fangen heute mit unserem Gast an, mit Erik. Bitteschön.
Ja, ich traue es mich eigentlich gar nicht zu sagen, aber wir spielen am Samstag vorm ersten Advent gegen euch und jetzt möchte ich euch und alle Zuhörer draußen an den Endgeräten einfach mal ganz kräftig whammen. Last Christmas setze ich auf eure Werder-Playlist.
Ja. Ach du Scheiße.
Ja, aber weißt du, ich habe ja schon im Vorgespräch gesagt, also darüber müssen wir nochmal reden, über diesen Song.
Ich hätte noch zwei Alter.
Aber dann habe ich mir gedacht, wenn er jetzt reinnimmt, kann ihn Stefan nicht kurz vor Weihnachten reinnehmen. Weil dann ist er ja schon
also ich finde, das gehört jedes Jahr, gehört das ab 1. Dezember, gehört das in die
Liste. Da bin ich ein ganz großer Freund immer wieder von Radio Bob, die spielen keine Weihnachtssong. Und diese Scheiße erst gar nicht. Aber okay.
Okay, dann machen wir mal weiter. Also das ist ja weil du ja kein Kölscher Hit hast, Dr. Panske dafür, bitte.
Ja, bei mir ist das Brings mit Super Geil Jetzt Sick. Das ist
da habe ich mich auch gefragt, was jetzt bei dir rein?
Ja, das ist, also ich bin jetzt nicht der Karnevalstyp, aber wenn ich jetzt ja, Karnevalssendungen mal früher so gesehen habe, so mit Rosenmontag, übrigens 11.11. oder so, und da habe ich dann Brings gesehen, also dann fiel mir die Band wieder ein, vor allen Dingen war das dann danach immer. Also ich kenne die aus Anfang der 90er und dann lange Zeit aus den Augen verloren. Ja, und dann habe ich das wieder mal in so eine Karnevalssendung da gesehen. Und dann wurde das ein super geile Zick. Das wurde einfach ein Stimmungslied bei uns auf den Feiern und ein paar andere von denen.
Ja, aber liebe Leute, ich muss mal kurz unterbrechen, der Panski, ich habe hier ein paar Kölsch auf den Tisch gestellt heute. Und er trinkt das einfach nicht. Und dann will er solche Musik hören. Also das geht ja gar nicht.
Ne? Kann man ja. Also
ja, das auch, geht gar nicht mit so einer Musik reinsenden. Da hast du recht. Also
es gibt ja noch ein paar andere, aber richtig gute Stimmungslieder für auch nicht Karnevalspartys, für ganz normale Partys. Und Super Geile Zick ist auf jeden Fall eines davon. Oder solange wir noch am Leben sind und sowas. Also ich spreche es jetzt nicht Kölsch aus, weil das wäre peinlich.
Super Geile Zick.
Oder nochmal 20 sein.
Ausgesprochen.
Also, wie gesagt, also da sind ein paar gute von denen, die man auch auf normalen Partys hören kann. Und dieses finde ich am besten.
Mit also, denen sind die auch groß rausgekommen und auch bundesweit Erfolg gehabt, ne?
Ja. War also weiß so ein ich, richtiger Schwung nach vorne für die Band, ne?
Also weiß ich, wen ich mit zum Rosenmontagsumzug nach Köln nehme. So, ich habe gedacht, okay, heute auch kölsche Lied, aber ich wollte das hier nicht als Köln-Party schon deklarieren, weil wir müssen ja unbedingt 3 Punkte holen gegen Köln zu Hause. Deshalb habe ich Release Me von der wunderbaren Sängerin Agnes ausgesucht. Bitteschön. Kassen.
Ja, ich habe schon gedacht, du kommst jetzt irgendwie noch mit Black Fuzz oder Höhner an.
Als ich gelesen habe, Release Me, dachte ich, er kommt dann mit Engelbert.
Ja, kommen wir mal zu meinem Song. Und ich war ja gestern auf dem Konzert wieder und da, also beim Monsters of Liedermaching gehe ich gerne hin. Das ist eine Liedermacher-Gruppe, die sich aus, ein paar sind aus Hamburg, Berlin, Göttingen, glaube ich, und so. Also die sind ein bisschen bunt gemischt. Und einer davon ist der Flotte Torte, wie er sich nennt, der dabei ist. Und der hat einen wunderbaren Song. Also läuft alles unter dem Namen Monsters of Liedermaching. Gangster Galore. Und da geht's darum, und ihr kennt ja diese Leute, die dann immer komische Sprüche bringen, so wie Lass liegen, tritt sich fest oder Tschö mit Ö und sonstiges. Also diese Sachen, wo du dich am liebsten gerne reinschlagen würdest, wenn Leute solche Sprüche bringen. Und in diesem Lied nimmt er diese ganzen Leute hopp und bringt da die dümmsten Sprüche von allem musikalisch verpackt. Und das ist halt auch einer dieser, der Flotthund, der mir auch immer bei diesen ganzen Konzerten oder bei seinen Songs immer gefällt, weil er auch eine ganz klare politische Haltung hat und auch gerne mal die AfD in seine Liedern mit einbaut.
Super.
Songs so. Okay, aber
das Erik, er ist so einer, der halt jetzt tut, als wenn er doch kein Schlagerfan ist. Er geht auch zum Roland-Kaiser-Konzert.
Das war ein Song. Aber
jeder hat so seine Vorlieben, sag ich mal.
Nee, das ist so, das ist das Problem, wenn man verheiratet ist, dann muss man Dinge machen, die man eigentlich gar nicht will.
Deshalb machen wir weiter mit den wunderbaren Sammy, bitte.
Ja, mein Lied zur Playlist ist von Green und das Lied heißt Panama. Ist das Deutschrap oder sowas? Meine Tochter hört das gerne und ich habe das so beim Autofahren und in dem Zimmer gehört und dachte, na, schmeiß mal rein. Hört sich gar nicht schlecht an.
Ich dachte erst, du wolltest, wenn wer da nicht siegt, auswandern, habe ich erst gedacht.
Ich dachte, euch vertippst und da vertippt und es ist Green Day oder so.
Nee.
Ja, liebe Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, das war die Folge 280. Erik, eine Frage, du hast ja praktisch dich freigeschwommen heute hier bei uns in der Wetterraute. Hat es dir gefallen?
Es hat mir sehr gut gefallen. Es war sehr kurzweilig, sehr amüsant und vielen Dank.
Sehr gute Vertretung.
Ich würde es auch gerne gerade noch mit Grüßen verbinden an die Werder-Freunde Hedendorf, auch an die weiterleiten den Link. Ich weiß nicht, ob die euch schon hören, spätestens nach der Folge werden sie es. Aber bei mir im Dorf, ich wohne hier in Buxtehude, Hedendorf, gibt es einen Werder-Fanclub. Ich bin mit denen auch schon nach Köln gefahren. Auch prima Kerle, auch stabile Kerle. Und denen werde ich den Link weiterleiten und die sollen euch ab sofort auch regelmäßig hören.
Gruß an den Club.
Grüße. Wunderbar, herzlichen Dank und wir freuen uns auch, wenn, wie heißt euer Podcast noch? Das kannst du auch noch mal hier deutlich sagen.
Trotzdem hier.
Trotzdem hier.
So. Okay. Trotzdem hier, genau.
Genau, wunderbar und gut. Ich gucke ihn auch immer. Und ja, einfach toll. Liebe Leute, 280 Folgen haben wir jetzt durchgehalten. Ja, unser nächster Zug, ich habe ja gesagt, unser nächster Spieltag geht dann weiter nächste Woche hier in der Werderhaute. Dann kümmern wir uns um die Stellinger. Wir ziehen ab nach Hamburg.
Und nein, bis dahin.
Viel Erfolg gegen die Raute.
Ja, nein, das ist Quadrat, keine Raute, das ist ein Quadrat.
Also, erstmal okay, Köln. Erstmal machen wir Köln platt und dann fahren wir nach Hamburg und machen den HSV. Als nächstes dran. Ja, schönen Tag noch und auch Wiedersehen. Bis ein schönes Fußballwochenende wünschen wir. Bye, bye. Tschüss.
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 Tschüss. Das ist ja klar. Mit Kölle Alarm ist ja normal, ne?
Nein! Nein, nein, das,
Du weißt doch, Kölsch ist nur ein bierähnliches Getränk.
Weißt du, also,
ich sag mal so, 5 Kölsch sind auch 1 Liter.
Also Carsten ist so einer, der sagt, das ist die Schweinepisse aus Düsseldorf.
Ja.
Oh.
Ich sag halt umgekehrt, wenn Kölsch zu lang steht, wird es alt.
Das kann ja beim Stefan nicht passieren, dass es zu lang steht.
Das war gut gekonnt dort.
Also die 3 Tore kommen schon für Werder. Alle nach Videobeweis, damit euer Trainer auch viel Spaß danach hat.
Bleibt mal mit dem Trainer bitte weg, das ist ein rotes Tuch bei mir. Oh.
Für ihn, aber oftmals denke ich mir, hättest du nichts gesagt, wäre es besser gewesen.
Das ist wohl wahr.
Jo. Kann man zurückgeben.
Jo, vielen Dank. Ja.
Wo bist du? In Hamburg? Ich sage ja, in Hamburg. In der verbotenen Stadt. Wir haben Aufzeichnung. Ich sage ja, heute müsst ihr mal ohne mich auskommen.
Das ist gar nicht verkehrt bei dir.
Oh, ja.
Um Gottes Willen.
Ich sag mal so, alles ist besser als der HSV.
Genau.
Ja, Pinneberg Süd.
Jo. Aber schon sehr sympathisch.
Okay. Gut, die Herren.
Ja.
Ich mich jetzt mal ausklinken. Was muss ich jetzt hier machen? Muss ich
irgendwas machen? Du musst nur Tschüss sagen.
Nur Tschüss und beenden. Ich will raus.
Du bist ja auch Jack.